Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel des Kolosserbriefes und da fängt der Apostel Paulus an, seelsorgerlich mit den Geschwistern dort zu reden, nachdem er vorher die Herrlichkeit Christi vorgestellt hat, wer er ist, was er tut und worauf zu achten ist, dass man nicht von ihm getrennt wird. Und nun die herzliche Einladung, das Ganze wirklich jeden Tag zu bewegen und dahin zu schauen, wo das wahre Leben ist. Ich lese Vers 1 bis 4 aus dem dritten Kapitel. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist also die Aufforderung in der Vereinigung mit Christus in diesem Leben und auch natürlich im ewigen Leben zu stehen. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, das ist eine Tatsache, dann tut doch das bitte schön, dass ihr zu dem Leben hinschaut, dass ihr aufblickt zu dem Herrn, der da sitzt, zur Rechten Gottes des Vaters. Dann nehmt doch davon, macht doch davon Gebrauch, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr wisst doch, wer Christus ist. Ihr habt ihn doch erfahren. Ihr wisst doch, wer er ist. Und nun tut es doch einfach. Lasst euch durch nichts ablenken. Das will der Apostel Paulus hier sagen. Erinnert euch doch immer wieder daran, was er Wunderbares für euch getan hat. Denkt doch einfach daran, dass alles gut geworden ist. Denkt daran, dass der beste Weg für euch bereitet worden ist. Also es ist eine liebevolle Einladung, jetzt diesen geoffenbarten Weg in Jesus Christus täglich zu beschreiten. Die Gemeinde zu Kolossee sollte neu erkennen, so wie auch alle Gläubigen, dass Jesus wirklich alles erfüllt hat. Er hat die Gebote erfüllt. Er hat alle Anweisungen des himmlischen Vaters in sich erfüllt. Er hat das vollkommene Leben durch sich und seinen Wandel gezeigt. Er hat das Leben geführt. Er hat das vollkommene Leben ans Licht gebracht. Er hat die Gerechtigkeit, die vor dem himmlischen Vater gilt, aufgerichtet für uns. Er hat uns die Sühne gegeben von unseren Sünden durch sein Kreuz und er hat auch die Versöhnung geschaffen, so dass wir angstfrei dem himmlischen Vater begegnen können. Wir dürfen aber, lieber Vater, sagen zu dem Schöpfer aller Dinge, vor dem normalerweise jeder Mensch zittert und Furcht hat, weil er das Gespür in sich trägt, diesem Gott nicht gerecht werden zu können. Denn wer nicht gerecht ist, wird zerscheitert und wird in die Hölle geworfen. Aber in Jesus Christus sind wir versöhnt mit dem Schöpfer aller Dinge. Wir dürfen frei vor ihn treten, zu ihm beten und Gemeinschaft durch seinen Geist mit ihm pflegen. Jesus Christus hat eine Erlösung von dem zweiten Tod für uns erworben und gänzlich vollbracht, dass wir den zweiten Tod nicht erleben. Wir haben wohl den ersten Tod erlebt durch den Sündenfall, aber sind daraus erhoben worden und dem zweiten Tod werden wir nicht begegnen. Jesus hat allen, die an ihm glauben, so haben wir es auch schon gelesen, eine ewige Vollendung geschenkt. Eine Vollendung, die also niemals aufgehoben wird und aufhört. Wir sind jetzt schon total vollkommen. Und daran sollten sich die Geschwister in Kolossee erinnern lassen und auch wir. Wenn das doch alles so ist, na dann trachtet doch nach dem, der da droben ist, der das alles gewirkt hat. Haltet euch zu dem. Trachtet nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Das macht euch traurig. Das führt euch immer wieder die Begrenzung vor Augen, die Schatten des Lebens vor Augen und nicht die Freude, nicht das Licht der Herrlichkeit. Unser Leben soll täglich nur ihm anvertraut sein und bleiben, und dann brauchen wir nach anderen Heiligungsmöglichkeiten und Mitteln nicht Ausschau zu halten. Im Grunde genommen, und das dürfen wir uns auch sagen, dieses ganze Suchen nach Heilsmöglichkeiten, sei es in Religion oder in irgendwelchen esoterischen Dingen, geschieht nur aus Angst. Das hat mit Angst zu tun. Das hat nicht mit freiwilliger Freude zu tun. Man hat Furcht davor, diesem Gott zu begegnen. Und jetzt sucht man nach einem System, in dem man heilig werden kann, damit man diesem Gott doch begegnen kann. Man hat das innere Gespür, man muss irgendwie, die einen nennen es höheres Wesen und die anderen sagen ja dem Schöpfer oder dem großen Gott des Universums oder was sie auch sagen, irgendwie haben wir mit dem zu tun. Und wir müssen etwas finden, dass wir mit ihm einig werden und eins werden können. Also aus Angst sucht man nach solchen Wegen. Wir sind aber gänzlich aus dieser Furcht genommen worden, weil der Weg in Jesus Christus geoffenbart ist. Wir brauchen keine Furcht mehr zu haben. Und um in dieser vollkommenen Freiheit, zu der wir befreit worden sind, zu leben und leben zu können, müssen wir also wissen, dass wir mit ihm auferstanden sind aus der Niederung des Todes. Auferstehen kann aber nur der, der zuvor auch gestorben ist. Sonst kann man ja gar nicht auferstehen. Wovon sollte ein Lebender auferstehen? Er lebt ja. Also muss er gestorben sein, damit er auch auferstanden sein kann. Wer also dem Tod Jesu am Kreuz, den Tod als seinen stellvertretenden Tod für seine eigenen Sünden im Glauben annimmt, wer Gott den Vater recht gibt, dass solch ein Opfer nötig war in Jesus Christus für die Sünden, der ist mit Christus wahrlich gestorben. Das heißt, ich bin tatsächlich tot. Ich bin tot in meinen Sünden, aber meine Sünden sind auch, die Strafe der Sünden war der Tod, sind auch getötet worden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Darum lesen wir ja auch immer wieder die wunderbaren Aussagen in Jesaja 53. Ich möchte uns das nochmal vorlesen zu einem Teil. Kapitel 53, Abvers 4 bis 6 und dann 10 bis 12. Für wahr, es ist wahr, er trug doch unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir allerdings hielten ihn zunächst für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Also dies sollte ja immer wieder erkannt werden, dass nicht der Messias, dass Jesus Christus nicht von Gott für sich gestraft worden ist, sondern um unseretwillen. Ich durfte mitsterben, der Sünde sterben, damit ich also auch aus dem Tod auferweckt werden konnte. Wer das glaubt, wer das bejaht in seinem Herzen, ich habe den Tod verdient, bin auch mit Christus gestorben, der ist auch bereit, wieder auferweckt zu werden. In den Versen 10 bis 12 aus Jesaja 53 heißt es weiter: Der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Gott wollte das tun, um uns zu erlösen. Er wollte uns mit Christus in den Tod um der Sünde willen werfen, damit er uns auch wieder auferwecken kann zum Leben. Der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Er wird die Lust an denen sehen, die in die Auferstehung seines Lebens hineingekommen sind. Es ist eine Freude, dass die Toten plötzlich wieder leben. Und da wird er seine Freude dran haben, dass Golgatha sowas Wunderbares vollbracht hat. Denn der himmlische Vater hatte Wohlgefallen, ihn in den Tod für uns zu schicken, damit auch die Freude der Auferstehung aufbricht. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Knecht, Jesus Christus, der Gerechte, wird er viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat, und für die Übeltäter gebeten. Wir merken also den Liebeswillen Gottes, dass hier ein allumfassender Tod aufgrund der Sünde entstehen muss, aber mit der Vorfreude auf das neue Leben. Und das sollten alle Glaubenden immer wieder bedenken, dass sie aus dem Tod jetzt zum Leben gekommen sind. Allerdings mussten sie erstmal das Sterben bejahen. Ich habe den Tod verdient, ich muss sterben, ich muss getrennt sein von Gott aufgrund meines Zustandes. Aber Jesus ist für mich gestorben und somit ich auch mit ihm. Jetzt bin ich tot. Aber er ist auferstanden am dritten Tage und lebt und zieht mich aus dem Tode hinter sich her in einen ganz neuen Zustand. Und diesen Zustand sollen wir achten für uns ganz persönlich, jeden Tag aufs Neue und sagen, ja, ist ja ein Wunder, ich lebe und das will ich auch behalten, dieses Leben, darin möchte ich zunehmen. Deswegen die seelsorgerliche Aufforderung, trachtet nach dem, was droben ist. Seid ihr denn mit Christus auferstanden? Dann hört auf, wieder Rückblick zu halten in das Alte, ihr wart ja tot. Das ist richtig. Aber ihr seid doch jetzt lebendig geworden. Dann schaut doch nicht mehr in den Tod zurück. Der ist überwunden. Sondern schaut einfach in das neue Leben. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist also jetzt keine Drohgebärde, die hier der Apostel Paulus an den Tag legt, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Erinnerung. Nach dem zu trachten, der das Leben ans Licht gebracht hat. Das Gebet, unsere Herzenshaltung, die freundliche Aufnahme des Wortes Gottes, und zwar zur Förderung, nicht mehr zur Verdammnis. Es gibt ja etliche, die lesen die Schrift immer noch als Gerichtsbuch für sich. Das ist nicht so. Ein wiedergeborenes Kind Gottes liest das nicht mehr als Gerichtsbuch. Und nicht mehr als ein Satzungsbuch, sondern als ein Buch, darin geschrieben steht, wie wir als Erlöste leben können, was wir meiden dürfen und was uns fördert. Wir haben ganz andere Augen. Die Menschen unter dem Gesetz, sie lasen das Gesetz als ein Gerichtsbuch. Oh, wenn ich das tue, dann wird's gefährlich. Dann werde ich bestraft. Und so verstehen wir auch die Frage der Jünger, als es um die Heilung des Blindgeborenen ging, Herr, wer hat hier gesündigt? Warum ist der bestraft worden, dass der blind geboren ist? Da muss doch einer gesündigt haben. Ist ja furchtbar, waren das seine Eltern oder war er das selber? Wo liegt hier die Schuld? Ja, so lasen sie die Bibel. Mit großer Akribie bis auf den heutigen Tag liest man im Judentum so das Gesetz. Deswegen macht man möglicherweise lieber etwas mehr Gutes, was man glaubt, dass es gut ist, als zu wenig. Man geht oft über die Aussagen der Bibel hinaus, um sich noch mehr zu schützen, dass man nicht verurteilt wird. Ja, das ist aber nicht mehr nötig für die Menschen, die in Christus sind. Sie lesen das Wort Gottes als eines, das ihnen zeigt, was sie nicht mehr brauchen und was sie jetzt bekommen haben. Und sollen darin bestehen, blicket auf zu eurem Leben. Denn einer ist für alle gestorben, so schreibt es der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14. Und das verkündigen wir. Der eine hat auch das Leben ans Licht gebracht. Wer also glaubt, dass der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus Christus am dritten Tage auferweckt hat von den Toten, und wer glaubt, dass er ihn dann wieder zurück in den Himmel gezogen hat, bei der Himmelfahrt, und ihn, diesen neuen, vom Tode auferstandenen Christus, im Herzen durch den Heiligen Geist aufnimmt, der lebt selber im Leben der Auferstehung. Und er soll in keinem anderen Leben mehr leben müssen, sondern er soll da drin bleiben. Lesen wir dazu auch Römer 6, Vers 8 und 9. Da heißt es, sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Das ist die Konsequenz. Und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod wird ihn hinfort, wird nicht mehr über ihn herrschen. Wir können auch so sagen, wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt und wir von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr sterben, hinfort nicht mehr dem Tod preisgegeben sind. Das soll uns froh machen. Denn einmal auferstanden ist, heißt immer auferstanden. Wir werden nicht mehr sterben, sondern leben. Wir werden nicht mehr getrennt werden vom Leben und wieder in den Tod fallen. Wir bleiben im Leben. Und das glauben wir von Herzen, weil es uns der Herr offenbart hat. Allerdings müssen wir an diesen Zustand immer wieder neu erinnert werden, so wie die Geschwister zu Kolossee, aber auch die Jünger, die Jesus folgten. Ich lese uns da mal aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, einige Verse. Obwohl der Herr mit seinen Jüngern 3 Jahre durch das Land Israel zog und sie mitbekommen haben, was alles geschehen würde. Er hat ihnen 3-mal deutlich gesagt, das Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder, muss getötet werden und am 3. Tage auferstehen. Und doch am Ende hatten sie es nicht mehr im Sinn, waren sie traurig. Und sie waren überrascht, dass plötzlich Jesus eintrat in den Raum als Lebendiger. Wie kommt denn das? Ist es ein Geist? Und dann musste Jesus sagen, gib mir was zu essen, ein Geist kann nicht essen. Das heißt, sie wussten diese Botschaft, sie kannten sie, sie hatten sie gehört, sie wurden sogar ausgesandt, um diese Botschaft anderen Menschen zu bringen. Aber selber sind sie wieder zurückgefallen in ihre Schwachheit, in das Leben der Vergänglichkeit und des Todes und mussten erinnert werden. Und dann kam wieder große Freude in ihnen auf. Vers 33 und weitere, da ging es ja zunächst um die Emmaus-Jünger, die dann durch das Brotbrechen, durch den Segen, den Jesus in ihrem Haus verbreitete, erkannten, dass er der Herr war. Plötzlich vor ihren Augen auch weggenommen wurde und sie merkten, es war der Herr. Sie gingen zurück nach Jerusalem, suchten die Jünger Jesu und kehrten bei ihnen ein und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschienen, so sagten auch andere. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war. Und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, dass er das Brot brach. Da sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Da erschraken sie und fürchteten sich, denn sie meinten, sie sähen einen Geist. Wie kommt denn das? Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht doch meine Hände, meine Füße, ich bin's selber. Fühlt mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und da er das gesagt hatte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten, wir merken, wie schwerfällig wir Menschen oft sein können. Der Herr gibt uns viele Beweise, ja, dass er lebt und dass wir jetzt auch im Auferstehungsleben sind. Und doch fallen wir sehr schnell gerne mit unseren Gedanken wieder in die Vergänglichkeit zurück. Ja, weil sie immer noch nicht glaubten, obwohl sie das gesehen haben, da sagte der Herr, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück vom gebratenen Fisch und Honigseim, und er nahm's und aß es demonstrativ vor ihren Augen und wollte sagen, glaubt ihr mir jetzt, dass ich es wirklich bin? Ich hatte es euch doch gesagt, dass ich auferstehen werde. Ja, und jetzt denkt ihr, hier steht ein Geist? Und Jesus sagte, das sind doch die Reden, die ich euch zuvor sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so ist's geschrieben, und so musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tag und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und Anheben zu Jerusalem. Und dann lesen wir in Vers 52, sie aber beteten ihn an, kehrten nach Jerusalem, nachdem er gen Himmel gefahren ist, zurück mit großer Freude. Ja, der Herr ist ja nun wirklich auferstanden. Ja, da sind wir ja auch auferstanden. Ja, was ist denn da noch zu regeln? Ja, nur noch den Aufblick zu dem Auferstandenen. Das ist notwendig. Wir sind erlöst, wir sind frei. Wir brauchen auf nichts anderes mehr zu achten, als auf den, der auferstanden ist, und wir mit ihm. Wer also mit Christus auferstanden ist, braucht der Sünde und der Vergänglichkeit nicht zu dienen, sondern wir leben noch in der Welt, um diese Auferstehung zu verkündigen. Wir brauchen uns nicht mehr von Satzungen abhängig zu machen, aus Furcht, Gott nicht gefallen zu können. Der Gläubige benötigt nicht mehr, dass er sein Glaubens- und Heiligungsleben selbst irgendwie zusammenstellt, um zufrieden zu werden oder Gott zufrieden zu stellen, sondern es ist geregelt in Jesus Christus. Darum, trachte nach dem, was droben ist. Um in der Gottseligkeit, der Erlösung, die uns geschenkt ist, der Erlösung tatsächlich von dem Tod, von der Macht der Finsternis zu bleiben, soll unser Blick nur noch zu dem Erlöser, zu dem Leben hingehen, der zur Rechten des Vaters sitzt. Unsere Gebete gehen also dahin. Wir reden alle Dinge, die uns bewegen, vor dem Herrn aus. Und zwar nach oben, indem wir sagen, Herr, du siehst alle Dinge von oben, du regelst alles von oben, und wir bitten, dass du auch das in meinem Leben regelst, was mich jetzt gerade beschäftigt. Wir fragen nicht woanders, sondern wir fragen einfach das Leben, den Herrn. Jesus im Himmel ist unser Trachten und ist unser Maßstab. Das heißt, das Leben aus dem Himmel ist unser Maßstab. Er hat uns nicht nur erlöst, sondern durch den Heiligen Geist, der ja in allen Gläubigen wohnt, in sein himmlisches Reich mitgenommen, versetzt. Lesen wir auch in Epheser 2, 5 bis 6 in diesem Zusammenhang noch einmal, wo der Apostel Paulus auch das diesen Gläubigen und somit ja auch allen immer wieder deutlich macht und nahe bringt. Da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu. Wir sind also mitgenommen worden in der Auferstehung von den Toten in das Reich des Sohnes Gottes. und in das Wesen, das in diesem Reiche pulsiert, das Wesen Gottes in Christus. Die persönliche Frage lautet immer wieder, und wir haben es bei den Jüngern gerade gelesen und konnten es nachvollziehen, glaube ich das jeden Tag? Bin ich davon jeden Tag erfasst und erfüllt? Wenn ich es nicht tue, dann werde ich Lösungen immer wieder woanders suchen als bei dem Auferstandenen. Wenn ich aber mich in dem Bewusstsein stärken lasse, dass ich mitversetzt bin in das Reich des lieben Sohnes Gottes, in sein Wesen, dann werde ich mit ihm darüber reden, wie es dort zugeht und wie die Lösungen im Himmel aussehen, die dann auf der Erde wirksam werden. Das tägliche, ausführliche Erscheinen vor dem Angesicht des Herrn im Gebet ist dann unsere Orientierungsquelle für unser zeitliches Leben. Es ist unerlässlich, täglich mit Gott zu reden. Wir reden über unsere Probleme nicht mit den Menschen. Und einer hat auch mal so formuliert, wenn es ja um Aufgaben geht, die wir zu versehen haben, schon in der Familie, im Blick auf Kinder oder eben auf Gemeinde. Wir reden nicht jeden Tag mit den Kindern über Gott, aber wir reden jeden Tag mit Gott über die Kinder. Wir reden nicht jeden Tag und in jeder Beziehung mit den Glaubensgeschwistern über Gott, aber wir reden jeden Tag mit Gott über die Glaubensgeschwister und über das Wohl für sie. Denn es gibt Zeiten, wo wir eben auch anderes mit ihnen reden müssen. Also wir können ja nicht, wenn es um die Frage geht, was sollen wir einkaufen, jetzt immer nur geistliche Reden führen, sondern wir reden mit Gott darüber, Herr, hilf meiner Frau und mir, dass wir das Richtige einkaufen, dass wir das Überflüssige lassen und das Eigentliche finden. Ja, und dann schreiben wir etwas auf den Zettel und werden dann auch so geführt werden. Wir reden mit Gott über all diese Dinge. Also das tägliche Leben wird durch die Orientierungsquelle im Gebet gestaltet. Der Herr redet ja auch zu uns durch sein Wort. Er redet durch seinen Geist in uns, auch in unserem Gewissen. Wir werden also nie von Gottes Seite aus gesehen redelos sein. Er wird immer zu uns reden, weil er es zugesagt hat. Darum trachtet nach dem, was droben ist, da Christus ist. Er hat versprochen, zu reden, zu handeln, zu führen, zu leiten, und er tut es auch. Er gibt jedem das, was er wirklich braucht. Das gleiche Zeugnis haben wir von den Glaubensmännern im Alten Bund gelernt, über die der Heilige Geist kam und sie dann führten und leiteten. Ja, sie hatten direkte Führung Gottes in ihrem Leben erfahren. Nicht über die Beobachtung von Satzungen und Gesetzen, sondern einfach durch die Gegenwart des lebendigen Gottes. So, ich lese mal im Psalm 27, betete David und sagte, Psalm 27, Vers 4, eines bitte ich nur vom Herrn, das hätte ich gerne. Also jetzt spricht er nicht darüber und sagt, dass die Satzungen besser von mir gehalten werden können, die Gebote, sondern ich bitte nur um das eine, dass ich im Hause des Herrn bleiben möchte. Ich möchte deine Gegenwart, denn das ist kompetent, da erfahre ich alles. Ich möchte erleben, und zwar mein Leben lang, ich möchte sehen, wie du, Gott, arbeitest. Ich möchte die schönen Gottesdienste des Herrn sehen. Ich möchte sehen, was geschieht dort in deinem Tempel. Was tust du? Wie bewegst du dich? Was gibst du mir? Was ist die Vollmacht, die da frei wird? Das will ich sehen. Er bat also nicht darum, Herr, ich will jetzt besser dein Gebot halten. Nein, ich will deine Gegenwart sehen, denn darin ist alles erfüllt. Oder lesen wir in Vers 8 und 9 noch weiter. Mein Herz hält dir doch vor dein Wort. Was sollen wir tun? Ja, Ja, du sollst die Gebote halten. Nein, ihr sollt mein Antlitz suchen. Das steht an erster Stelle. Und darum, weil du das gesagt hast, suche ich auch, Herr, dein Antlitz, deine Gegenwart. Nicht die Verbesserung meiner Möglichkeit zunächst, deine Gebote zu halten, sondern ich suche deine Gegenwart. Das ist das Entscheidende, um aus dem Leben, das du bist, schöpfen zu können. Im Psalm 69, Vers 17 lesen wir weiter dazu, auch ein Psalm Davids. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilend. Ich brauche dein Angesicht, ich brauche nicht nur die Gebote. Denn die haben wir ja, und da kann ich mich ja dran halten. Aber das genügt nicht. Ich brauche die Gegenwart des Lebens, die Gegenwart des lebendigen Gottes. Es heißt also nicht, ich will noch besser deine Satzungen halten, sondern komm mir mit deiner Gegenwart zu Hilfe. Verstehen wir? Deswegen sagt der Apostel Paulus, nun seid ihr auferstanden, ja, denn trachtet doch nach dem, was droben ist, nach der Gegenwart eures Lebens. Noch ein weiteres Beispiel haben wir in diesem Verlangen des Knechtes Gottes Mose. Ihm genügte auch nicht allein eine Anweisung, um einen Weg zu gehen, sondern er wollte, dass die Herrlichkeit des Herrn bei ihm ist. Er sagt, sonst hat das keinen Zweck, weder für uns noch für die anderen, die erkennen gar nicht, dass wir zu dir gehören. Die sehen bloß, dass wir irgendeiner Anweisung nachlaufen, aber sie können gar nicht erkennen, dass du da bist und dass wir zu dir gehören. 2. Mose 33, Vers 12 bis 15. Das Volk Israel hat ja immer wieder in Abtrünnigkeit gesündigt und Mose musste in den Riss treten, Fürbitte halten. Und da heißt es dann hier, Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. So du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich wirklich Gnade vor deinen Augen gefunden, dann lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finden. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Der Herr sprach, mein Angesicht soll vorangehen, damit will ich dich leiten. Er sprach zu ihm, also Mose, wo nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht von dannen hinauf. Wenn deine Gegenwart nicht dabei ist, dann wollen wir nicht laufen. Denn wobei soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, auf dass ich und dein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf Erden ist. Der Herr sprach zu Mose, was du jetzt geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Er aber sprach, Mose, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir, dass du weißt, ich bin da. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Also Mose hat eindeutig gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich ohne deine Gegenwart vorangehe. Denn niemand wird erkennen, dass wir zu dir gehören. Ich brauche deine Führung durch deine Gegenwart. Und der Herr sagt, ja, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dabei sein. dass alle erkennen, dass ich dir gnädig geworden bin. Und hier wieder diese Einladung, bist du nun auferstanden von den Toten, dann trachte nach dem, was droben ist, damit das Auferstehungsleben in Christus vorangeht und du dich dem anschließen kannst und erkannt wird, dass das Auferstehungsleben wirklich bei dir ist. Ich habe mich heute Morgen gefreut über das Zeugnis von der Schwester Jockenhöfer, dass sie etwas gesagt hat, was sie gesehen, beobachtet hat. Niemand hat mit ihr zuvor darüber geredet. Sie hat etwas an uns entdeckt, was sie woanders nicht oder kaum sah. Dass wir immer wieder etwas in jeder Situation Gutes erkennen wollen und suchen und damit zufrieden sind. Das ist ein Ausdruck des Auferstehungslebens. Wir trachten nach dem, was droben ist, weil wir glauben, der Herr hat auch mit Verschiebungen in unserem Leben immer etwas Gutes vor. Er will uns nicht ins Abseits bringen und wir sind dankbar und nehmen es einfach an und merken im Nachhinein, dass es wirklich gut war. Das Gebetsleben ist also das wichtige Band, das uns mit dem von Gott offenbarten Willen verknüpft und in die Gegenwart der wahren Hilfe Gottes im Auferstehungsleben Christi bringt. Jakobus hat es einmal den Gläubigen so vorgehalten, indem er im 4. Kapitel sagt, ihr habt nicht oder ihr habt keine Orientierung, weil ihr nicht bittet, weil ihr nicht trachtet nach dem, was droben ist. Und natürlich sprach er auch ihre Erfahrung an, dass sie ja gebetet haben und doch nicht erfahren haben, wo es lang geht. Und dann sagt er, ja, ihr betet zwar, aber ihr betet nicht nach dem, was Gottes Wille ist, sondern ihr betet dahingehend, dass eure Wünsche erfüllt werden. Und darum empfangt ihr auch nichts vom Ewigen. Trachtet nach dem, was droben ist. Bittet für das neue Auferstehungsleben, dass es in euch offenbar wird. Trachtet nach dem, was droben ist. Der Herr leitet uns in alle Wahrheit, in alle und auf allen guten Wegen und verleiht uns alles Vermögen, was wir brauchen, um ihm hier auf dieser Erde als seine Zeugen zu dienen, wo auch immer wir stehen. Alles schenkt er aus diesem neuen Auferstehungsleben. Wir sind gestorben, wir haben ein neues Leben und in diesem neuen Leben ist das alles verborgen. Und wer da glaubt, keinen Dienst zu haben oder keine Aufgaben vom Herrn bekommen zu haben, der soll einfältig bitten und sagen, Herr, das neue Leben beinhaltet doch auch das Zeugnisleben hier auf Erden. Darum offenbare mir meine Aufgabe. Wir suchen uns nicht eigene Aufgaben. Wir schauen nicht aus, was wir können. Es gibt natürliche Gaben, die wir besitzen. Aber es ist nicht gesagt, dass die natürlichen Gaben von Gott gebraucht werden sollen. Wenn er sieht, dass unsere natürlichen Gaben uns zu einem Hochmut verleiten, dann ignoriert er sie ganz. Und sagt, ich will dich jetzt in eine Aufgabe setzen, von der du keine Ahnung hast und auf mich angewiesen bist, damit du nicht stolz wirst. Ja, das tut der Herr. Manchmal gebraucht er auch unsere natürlichen Gaben und setzt sie für sich ein. Aber wir dürfen sie nie als eigene Möglichkeit, Gott zu dienen, ansehen, sondern immer als eine Gabe, die der Herr selber geheiligt hat. Wir dürfen einfältig beten und fragen, Herr, was ist diese Aufgabe im neuen Leben, die du mir zugedacht hast? Wo ist der Platz? Und dieses Gebet muss gleicherweise mit der Herzenshaltung gepaart sein. Alles, was der Herr zeigt, nehme ich an, ob es mir gefällt oder nicht. Ich kann mich entsinnen, am Anfang unseres Glaubenslebens haben wir auch so gebetet. Herr, alles, was du nimmst, soll genommen werden. Alles, was du gibst, soll angenommen werden. Was du uns in den Weg führst, wollen wir annehmen. Und der Herr hat das so getan. Er hat uns angenehme und unangenehme Dinge in den Weg geführt. Und wir durften und mussten uns dieser Dinge annehmen. Wir mussten die Aufgaben versehen. Manchmal waren sie sehr schmerzlich, aber sie waren vom Herrn so gefügt. Und wir haben gewusst, wir müssen sie annehmen, weil es uns zugedacht war in dem neuen Leben. Wir dürfen uns nicht verweigern. Wir dürfen nicht selektieren und sagen, gut, danke Herr, diese Aufgabe mache ich, die andere ist mir zu schwer, mache ich nicht, diese könnte ich wieder annehmen. Nein, was er zeigt, das muss getan werden mit seiner Hilfe durch die Kraft der Auferstehung. Unser Leben wird auch einst sichtbar und offenbar, das Leben, was wir mit Gott haben, wenn wir auch hier auf Erden in unserer Gotteskindschaft von der Welt oft verkannt und nicht erkannt werden, vielleicht sogar verlacht werden, bleibt die Tatsache unserer Erlösung, der Auferstehung von den Toten, dennoch bestehen. Und wenn Jesus Christus offenbar wird, wenn er wiederkommt und sich erzeigt als König aller Könige und mit ihm viele tausenden Heiligen und die unsichtbare Gemeinde mitregieren wird, werden wir auch offenbar vor der unsichtbaren Welt und zum Teil vor der sichtbaren Welt als die, die schon immer im Auferstehungsleben durch den Glauben an Jesus Christus gelebt haben. Wir werden offenbar in seiner Herrlichkeit. Judas hat es in seinem Brief geschrieben, dass Henoch schon diese Schau bekommen hat, was in der Wiederkunft des Herrn alles begleitend geschieht. Und im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10 und 11, lesen wir mal, wird auch von dieser Herrlichkeit gesprochen. Epheser 3, 10 bis 11, auf das jetzt kund würde, ich lese mal schon den Vers 9, auch den Vers 8 gleich mit, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und zu erleuchten jedermann, welche da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum. Jetzt kommt es auf das, jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Wir werden mit Christus offenbar auch vor der unsichtbaren Welt. Wir werden beobachtet und lösen ein Staunen aus, auch vor der Engelwelt, was der Herr an uns getan hat. Nach dem Vorsatz von der Welt her, welche er bewiesen hat in Christo, unserem Herrn. Vor allen Fürstentümern und Herrschaften zeigt er seine Herrlichkeit des überwundenen Todes an uns, in uns, vor den Augen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das soll uns auch Trost sein. Denn manchmal ist es so, dass wir im Kampfe dieser Welt glauben, das Leben taugt insofern gar nicht. Wir geben uns viel Mühe, aber es wird nicht anerkannt, es wird nicht gesehen. Warum sollten wir eigentlich anders leben als die übrige Menschheit? Wir sollen und dürfen anders leben, weil dieses Leben zum Zeugnis auch gebraucht wird. Ob wir das erkennen oder nicht erkennen. Und letztlich gänzlich offenbar wird, dass niemand mehr etwas Zweifelhaftes dagegen sagen kann. Darum sollen wir uns nicht beirren lassen von Unglauben der Welt und von mancherlei religiösen Machenschaften, als ob wir nicht völlig erlöst wären. Das ist nämlich ein Kriterium auch vieler Gläubige, die sogar anfangen zu zweifeln in manchen Situationen, ob sie zu Jesus gehören. Sie wussten, dass sie Kinder Gottes sind, aber die Schwierigkeiten waren so groß, dass sie dann anfangen und sagen, bin ich es überhaupt noch oder war ich es überhaupt je? Haben die anderen nicht recht? Wenn sie mein Leben sehen, das scheint doch manches zu sein, was ihnen augenfällig ist, was nicht gut ist. Aber selbst das augenfällig nicht Gute dient zum Guten. Es muss erst mal sichtbar werden als nicht gut, damit es überwunden werden kann zum Guten. Und im Nachhinein sieht man, der Herr hat doch Großes getan, Gott muss es doch geben. Wir sollen uns nicht irgendwelchen Hirngespinsten hingeben, die uns deutlich machen, wir sind nicht völlig erlöst. Jesus Christus hält sein Wort. Er hat es noch nie gebrochen und wird es auch nie brechen. In Psalm 37, Vers 28 lautet es ja, der Herr hat das Recht lieb und er verlässt seine Heiligen nicht. Er verlässt sie nicht. Ewiglich werden sie bewahrt. Allerdings der gottlosen Same wird ausgerottet. Darum, so im Psalm 9, Vers 11, hoffen wir auf dich. Alle hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässest nicht, die dich ersuchen. Der Herr verlässt uns nicht. Er bekennt sich zum Auferstehungsleben. Er bekennt sich zu dem Leben, was er uns geschenkt hat. Er hat sich mit uns vereinigt. Das ist vielleicht auch ein Wort, was wir mehr beachten sollten. Wir sind vereinigt mit ihm durch den Heiligen Geist. Wir sind vereinigt als Gemeinde und als einzelner Wiedergeborener mit ihm. Wir stehen ja nie allein. Wir sind in dieser Zusammenfassung mit ihm und den Seinen gebunden und er verlässt uns nicht. Darum dürfen wir ihm trauen, folgen in jeder Situation. Denn sein Leben ist unser Leben. Seine Hilfe ist unsere Hilfe und seine Ewigkeit ist auch unsere Ewigkeit. Darum seid ihr mit Christus auferstanden, dann trachtet nach dem, was droben ist, da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid doch gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit.